Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Es gibt ja Länder ohne Jahreszeiten, aber bei uns hier in den hiesigen Breiten, da gibt es sie. Ein Glück, findet Ulrich Land. Er versucht sie zu ergründen in diesem Jahr bei uns in den Zeitfragen und er beginnt jetzt im Winter.
Die Jahreszeiten bieten sich natürlich für einen Zyklus an.
Weil sie per se zyklisch sind.
Weil man kontrastreich arbeiten kann. Man kann sehr viele Emotionen mit hineinbringen.
Bernhard Wulff, emeritierter Musikprofessor.
Man hat sie sofort im Ohr, Antonio Vivaldis Vier Jahreszeiten. Komponiert Anfang der 1720er Jahre für das legendäre, damals weit über die Grenzen Italiens hinaus berühmte Mädchenorchester in Venedig.
Die Barockmusik, die ist voll von sogenannten Affekten. Also Moll hat diese leicht verhangene Melancholie. Dur scheint fröhlich zu sein, aber ein Halbtonschritt nach unten. Tränenvoll verschleiert. Dann umgekehrt eine Aufwärtsbewegung, das war ein Code für Fröhlichkeit. Und es gibt diesen berühmten Lamentoso-Bass. Bom, 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 bom und so weiter. Gehen alle schon mit hängenden Ohren nach Hause. Ne? Zum Teil arbeitet man mit gleichen Mitteln auch noch in der Popmusik. Es ist also nicht nur so, dass die Komponisten, die Berühmten, alle von der Fee geküsst wurden. Die haben den Erfolg kalkuliert, das muss man sagen.
Unwillkürlich schaut man beim Hören von Vivaldi aus dem Fenster. Oder ganz verwegen holt zu einer kleinen Spazierung aus.
Im Winter, wenn dann der Frost zum ständigen Begleiter wird, alles bewegt sich nur noch, um sich zu ernähren.
Frieder Wieland, Förster im Revier Uehlingen-Birkendorf.
Südschwarzwald, eine romantische Forsthütte am Waldrand auf halbem Hang. Ein kalter Wind fährt durch die Kronen der Laubbäume und neigt die Wipfel des Fichtenwalds, der aus dem Hochrheintal ansteigt.
Die Tiere, die laufen da nicht mehr zum Spaßraum, sondern nur noch um Futter zu bekommen. Und ansonsten probiert jeder, Energie zu sparen, wie es nur irgendwie geht. Dann fliegen schon lange keine Insekten mehr. Die Vögel haben sich schon Richtung Süden verabschiedet. Und alles ist viel ruhiger geworden. Klar braucht das Reh einen intakten Wald, wo es sicher liegen kann und stressfrei am Morgen aufstehen und ein paar Knospen abbeißen und sich wieder hinlegen.
Gerade Rehe sind extrem gut angepasst an den seit Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden eingespielten Jahreszeitenrhythmus.
Die Paarungszeit beim Rehwild, die ist Ende Juli, Anfang August. Wenn die Geiß, sagt man, dann beschlagen ist, ergibt sich da eine Eiruhe und der Fötus, der wächst dann über den Winter nicht weiter, um Energie zu sparen.
Aber er ist schon mal angesetzt, ähnlich wie die Knospen an Laubbäumen und Sträuchern.
Der Fötus, der fängt dann erst im Frühjahr wieder an zu wachsen und die Geiß gebärt Anfang Mai. Also da kann man ziemlich genau die Uhr nachstellen.
Solange es denn den üblichen Jahreszeitenwechsel noch gibt.
Die Winter, die haben sich so abgeflacht. Die sind nicht mehr so ausgeprägt wie früher. Dass diese schneereiche Zeit immer kürzer wird und auch die Schneemenge nicht mehr so ist wie früher und dass die Mengen dann aber quasi schneller kommen. Also es verteilt sich nicht so gut, sondern es ist, wenn dann, relativ viel Schnee auf einmal.
Dass diese Wetterlagen so kippen und nicht mehr zu dem passen, was wir irgendwie von früher kennen, das nehme auch ich wahr.
Lukas Gress, Freiburger Sprecher der jungen Klimaschutzaktivisten Fridays for Future.
Man spürt, dass wir uns nicht mehr auf das Wetter verlassen können. Wie immer und immer mehr die Klimakrise auch bei uns ankommt. Und zwar nicht nur mit irgendwelchen Extremwetterereignissen, sondern auch beim ganz normalen Wetter.
Es macht sich der Eindruck breit, man habe es zunehmend mit Jahreszeiten zu tun, die sich nicht mehr so stark voneinander unterscheiden. Bei denen die jahreszeitlichen Klimadifferenzen indifferent werden, sich wegnivellieren. Was klimastatistisch so nicht stimmt.
Die fraglos wärmeren Winter unserer Jahre unterscheiden sich nach wie vor von den Sommern, die ebenso fraglos heißer geworden sind, sodass sich der Temperaturunterschied nicht wirklich verringert hat.
Und so ganz aus der Welt geschafft sind auch die schneereichen Winter nicht.
Der Topwert war hier mal ein halber Meter oder so letztes Jahr. Oder war es vielleicht sogar noch mehr, waren es 80 Zentimeter?
Womöglich hält sich der Eindruck der schwächelnden Winter deshalb so hartnäckig, weil wir uns den Jahreszeiten weniger aussetzen. Wir empfinden sie deshalb nicht mehr als markante Kontraste, weil sie uns nicht mehr existenziell betreffen. Im Büro gestaltet sich ein Tag im Winter wenig anders als einer im Frühjahr.
Wir sind jetzt mehr drin, wir haben mehr mit digitalen Endgeräten zu tun und nicht mehr mit der Natur selber. Die Folgen bekommen wir dann vielleicht eher aus den Nachrichten mit und nicht aus unserer persönlichen Erfahrung.
Man schaut, um zu wissen, wie das Wetter ist, auf die Wetter-App des Smartphones, nicht in den Himmel.
Wir haben Fenster und Wände und drinnen machen wir die Heizung an. Und das Wetter kann uns eher egal sein, aber das war eben früher ganz anders. Zum einen war man eben in der Produktion der Lebensmittel viel abhängiger davon, aber auch man hat das gespürt drinnen, wie das Wetter draußen war. Ich habe zum Beispiel Geschichten gelesen aus dem späten 18. Jahrhundert, wo jemand auch ein Wetterbeobachter war und im tiefsten Winter ist auch sein Nachttopf unterm Bett gefroren in seinem Schlafzimmer.
Katrin Klemann, Umwelthistorikerin.
Die guten alten Winterzeiten, zumindest von Geschichten und Bilderbüchern festgehalten.
Das Winterwimmelbuch zum Beispiel, ein großformatiges Pappbilderbuch, bei dem sich in seiner aktuellen Auflage allerdings bereits auf dem Titelbild zwei Winterwelten abzeichnen. Einen Berg, der auf der einen Seite, wie sich das gehört, wunderbar verschneit ist, wo Kinder Schlitten fahren und den Schneemann bewundern, wo Wollmützen und dicke Wintermäntel ausgeführt werden, während es auf der anderen Hangseite kein bisschen Schnee gibt.
Und diese Gegensetzung von malerischer Schneelandschaft einerseits und graubrauner Ödnis unter trübem Himmel andererseits setzt sich auch im Inneren des Bilderbuchs fort. Die Realität lässt sich selbst im Bilderreigen für die Kleinsten nicht wegretuschieren und wehmütig verklären. Eine durchweg verschneite Winterwelt nimmt einem keiner mehr ab.
So ein Ding, dass man diese Kinderbücher hat und dass man irgendwelche Lieder hat zu den Jahreszeiten, also das scheint für die Menschen früher eine sehr, sehr wichtige Institution gewesen sein, auf die man sich verlassen kann. Und als solche wurden die natürlich auch zelebriert.
Durch Feste, Bräuche, Literatur. Durch Vivaldis vier Jahreszeiten. Hand aufs Herz. Wir bringen 90% des Tages unter Dach und Fach zu, befinden uns fast nur noch in geschlossenen, zumindest überdachten Räumen. Und sollten wir uns tatsächlich draußen rumtreiben, dann optimal beschirmt und behütet. Die Jahreszeiten werden nur mehr als Deko wahrgenommen, als Transparentfolie oder wahlweise Virtual Reality Projektion dieser Welt da draußen vom Fenster. Wiewohl
auch heute ist es nicht so, dass wir völlig entkoppelt sind von der Wahrnehmung der Jahreszeiten, aber in völlig anderer Hinsicht. Also wir mögen vielleicht jetzt den Winter nicht so toll finden, weil er sich so lang zieht und es einfach kalt und dunkel ist.
Javier Francisco, Globalhistoriker.
Aber für die Menschen früher ging es um die Existenz, eben die Frage, haben sie genug Nahrungsreserven aufgebaut?
Dadurch, dass dieser Wandel eintritt, bringt das schon auch viel Verunsicherung mit sich. Dass es keine sicheren Sachen gibt in unserer Welt, es gibt nur Wahrscheinlichkeiten.
Dass beispielsweise der Winter 2020-21 die Temperaturkurve und den Schnee nochmal so fallen ließ, wie es im Bilderbuch unserer Kindertage steht, annähernd so, wird als Ausnahme, nicht als Regel registriert.
Nur weil es plötzlich mal schneit, heißt es dann nicht, oh, der Klimawandel existiert doch nicht.
Auch Beschreibung von Eiskristallen an den Fenstern, die ich noch von meinen Eltern kenne, das habe ich selber auch noch nicht erlebt.
In meiner Studentenbude seinerzeit habe ich morgens noch reichlich Eisblumen vorgefunden und musste, um einen Blick nach draußen werfen zu können, erst ein Loch freihauchen.
Unbestreitbar aber ist,
die Winter sind nicht so kalt, wie sie es in der kleinen Eiszeit waren.
Von etwa 950 bis 1250 nach Christus war es verhältnismäßig warm in Mitteleuropa. Nicht jedoch weltweit, wie es sich jetzt im Zuge der globalen Klimaerwärmung abzeichnet. Und die Temperaturen im Hochmittelalter reichen bei weitem nicht an die Erwärmung heran, wie wir sie in der Gegenwart erleben. Auch damals war es in Europa merklich kälter als während der letzten 30 Jahre unserer Zeit.
Mitte des 13. Jahrhunderts dann wurde es richtig ungemütlich. Es setzte die sogenannte kleine Eiszeit ein, die sodann bis ins 19. Jahrhundert reichte. Und sie prägte unseren klassischen Kulturkanon in der Literatur, der bildenden Kunst, der Musik.
Beim Vivaldi, der Winter da braucht man nicht viel Einbildung zu erkennen, das ist Frost und dass die Zähne klappern. Man spürt auch, wie einer, um Wärme irgendwie zu erzeugen, mit den Füßen auftritt. Der zweite Satz ist ganz behaglich am Kamin.
Auf einem zugefrorenen Kanal in den Niederlanden tummeln sich viele Menschen im Winter des Jahres 1608. Bitterkalt, aber schon damals ein Freizeitvergnügen.
Eisvermag. Eisvergnügen heißt das Gemälde von Hendrik Averkamp.
Dieser war berühmt für die Vielzahl von Winterlandschaften, die er auf die Leinwand zauberte. Ein Tribut an seine Zeit. Das letzte Viertel des 16. Jahrhunderts, die Zeit also, in der Averkamp aufwuchs, gilt als eine der kältesten Perioden der vergangenen 1000 Jahre. Heute dagegen sind die holländischen Kanäle im Winter meist eisfrei.
Wenn man sich zum Beispiel die wärmsten und die kältesten 10 Winter des letzten Jahrhunderts anschaut oder der letzten 100 Jahre, dann wird eben deutlich, dass die aktuellen Winter wärmer sind als viele Winter im 20. Jahrhundert.
Wir hatten mal vor 2 Jahren, 3 Jahren diesen Fall, dass wir 17 Grad oder so an Weihnachten hatten. Nachbarn von uns haben gegrillt, also wirklich, das ist bizarr eigentlich. Dann hatten wir dann doch ziemlich viel Schnee auf einmal und die Straßenbahn konnte nicht mehr fahren. Und genau diese Herausforderungen sind es eben, die in der Zukunft noch viel, viel größer werden.
Der Winter war immer so eine Art Härteprobe, wo man dann ja zeigen musste, dass man genug Lebensmittel zur Seite gepackt hatte, um eben die schlechte Jahreszeit zu überleben.
Oft genug ging es in früheren Zeiten tatsächlich ums nackte Überleben, selbst hier in den gemäßigten Breiten.
Das Problem war oft, wenn mehrere harte Winter kamen. Also gerade dann auch noch, wenn die Jahreszeiten dazwischen zu nass oder zu trocken waren. Das heißt, man konnte in der Zwischenzeit nicht genug ernten, um sich gut auf den nächsten Winter vorbereiten zu können. Wenn man nicht genug Lebensmittel hat, bedeutet das Hunger, ist das Immunsystem oft geschwächt, man ist anfälliger für Seuchen. Hunger spielt oft eine große Rolle. Zum Beispiel im Winter 1783, 1784, direkt nach der Laki-Eruption auf Island.
Ein 8 Monate lang anhaltender Vulkanausbruch, bei dem 15 Kubikkilometer Lava ausgeworfen wurden, die eine Fläche von 80.000 Fußballfeldern bedeckten. Die gigantischen Aschewolken verdunkelten die Atmosphäre und führten zu einem Temperatursturz in Island und weiten Teilen der Nordhalbkugel. 3 Sommer in Folge fielen ungewöhnlich kurz aus.
Island selbst lag unter einer mit giftigen vulkanischen Gasen und Partikeln angereicherten Dunstwolke, weshalb die Laki-Eruption in Island bis heute als Nebelnot bezeichnet wird.
130 Millionen Tonnen Schwefeldioxid und Fluor wurden ausgestoßen und reagierten mit den Wassertröpfchen der Wolken zu Säure. Die giftigen Gase regneten vermengt mit Asche herab, die Vegetation starb in weiten Teilen Islands ab. Und es kam über mehrere Jahre zu schweren Missernten. Außerdem konnten etliche Fischerboote wegen der anhaltenden vulkanischen Aktivitäten nicht auslaufen.
Von den Tieren konnte das Heu nicht gefressen werden. Die Tiere sind verendet. Man hatte einfach nichts mehr zu essen. Dadurch war das Immunsystem der Isländer geschwächt. Sie sind krank geworden. Sie hatten großen Hunger, waren ganz auf sich alleine gestellt. Bis 1785 ist 1/5 der isländischen Bevölkerung ums Leben gekommen, 10.000 Menschen. Ungefähr 76% der isländischen Pferde sind umgekommen, 79% der Schafe und die Hälfte der Rinder.
Und die Gaswolke zog auch nach Mitteleuropa, vernichtete die Ernten und verursachte extrem kalte Winter. Sodass dieser Vulkanausbruch die grundlegend schon problematische Lage der europäischen Landbevölkerung Ende des 18. Jahrhunderts, als noch kein Ende der kleinen Eiszeit in Sicht war, noch einmal drastisch verschlechterte.
Winter, die noch härter waren, als Vivaldi sie Ende 17., Anfang 18. Jahrhundert erlebte.
Meine Großmutter erzählte mit wachsender Vorliebe vom Winter 1929, als der Rhein bei Köln zugefroren war und man zu Fuß von der Altstadt nach Deutz gehen konnte. Bis zu minus 25 Grad Celsius und nicht enden wollender Dauerfrost führten dazu, dass in Köln der Rhein 2,5 Wochen lang komplett zugefroren war. Und weiter südlich, zu Füßen der Lorelei, türmten sich die Eisschollen meterhoch. Hunderte Schiffe lagen wochenlang fest.
im 19. Jahrhundert keine Seltenheit. Im Schnitt lag der Fluss alle 5 Jahre unter einer geschlossenen Eisdecke.
Zuletzt im Winter 1963 waren auf dem Mittel- und Niederrhein Eisschollen unterwegs. Ich kann mich erinnern, wie mein Bruder und ich als kleine Jungs mit meinem Vater auf die Kölner Hohenzollernbrücke marschiert sind, um staunend zu beobachten, wie sich die Eisbrocken an den Brückenpfeilern aufeinander schoben, krachen, zerbrachen und auftürmen.
Wie die Wasser- und Schifffahrtsdirektion Mainz heute bekannt gab, ist die Rheinschifffahrt von Mannheim bis zur niederländischen Grenze völlig eingestellt. Allein im Mainzer Zoll- und Floßhafen haben 123 Rheinschiffe Zuflucht vor dem Eisgang gesucht, meldete die Deutsche Presseagentur im Januar 1963.
An der Lorelei staute sich das Eis so stark, dass die Eisbrecher nicht mehr durchkamen. Es musste gesprengt werden.
Eis auf dem Rhein. Seit jetzt 60 Jahren ein Phänomen der Vergangenheit. Die Top 10 der kältesten Winter seit Beginn der Wetteraufzeichnungen liegen ausnahmslos vor Mitte der 1960er Jahre.
Seither habe ich nie wieder Eis auf dem Rhein gesehen. Das Wissen neben den mäßigen Außentemperaturen, die zunehmend eingeleiteten Abwässer und die Abwärme des Kühlwassers von diversen Kraftwerken zu verhindern.
Wir sind immer wieder Schlittenfahren gegangen oder so. Ich weiß nicht, ob das Kindern in der Zukunft noch möglich ist. Und es geht Lebensqualität verloren. Die Art zu leben, wie wir es kennen, geht verloren. Also Fridays for Future tritt natürlich nicht dafür ein, wie einen härteren Winter oder die Jahreszeiten wiederherzustellen. Es gibt auch gar nicht mehr so viel wiederherzustellen. Es geht tatsächlich darum, den Schaden zu begrenzen.
Die Jahreszeiten, so der Eindruck, werden unscharf, grenzen sich nicht mehr dezidiert voneinander ab. Ihre Charakterunterschiede verschwimmen. Sieht fast so aus, als käme der kosmische Rhythmus aus dem Takt.
Wir nehmen das alles so wahr. Also ein Winter mit 1 Meter Schnee hier, das ist schon sehr lange zurück. Ah doch, Moment, letzten Winter war das, am 90. Geburtstag meines Vaters. Da musste ich ihn nämlich zum Essen holen mit dem Auto und bin stecken geblieben im Hof.
Immer mehr Zeitgenossen hierzulande kommen gar nicht mehr auf die Idee, Winterreifen aufzuziehen.
Die Menschen sind die Veränderung, nicht unbedingt die Jahreszeiten.
Die Klimakrise macht auch global betrachtet Wetterlagen immer ähnlicher. Also, ich weiß nicht, Grundwetterlage können wir das vielleicht nennen. Also,
wenn in unseren Breiten der Winter seine Eigenwilligkeit verliert, seine zuweilen furchteinflößende Persönlichkeit.
Das ist einfach ein Zeichen dafür, dass Wetter, wie wir es kennen, nicht mehr so funktioniert.
Alles still. Es tanzt den Reigen, Mondenstrahl in Wald und Flur. Und darüber thront das Schweigen und der Winterhimmel nur. Alles still. Nichts höre ich klopfen als mein Herze durch die Nacht.
Theodor Fontane.
Schnee von gestern. Die Einebnung der Jahreszeiten erleben wir heute tagtäglich in den Supermarktregalen.
Fast alle Obstsorten sind dort praktisch ganzjährig zu bekommen, mögen sie noch so exotisch sein.
Es ist, als ob uns das Klima den Spiegel unserer Kaufgelüste vorhält. Erdbeeren im Winter, Weintrauben im Frühling. Das Konsumangebot in der globalisierten Welt kennt keine Jahreszeiten mehr. Und wer mehr will als Erdbeeren im Winter, fliegt in die Ferne und konsumiert Sommersonne an Südseestränden. Was bleibt Väterchen Frost, als die weiße Fahne zu hissen? Zu kapitulieren, seine Gletscherzungen schmelzen und selbst Permafrostböden auftauen zu lassen.
Die Tatsache, dass wir heute in Europa zu jeder Jahreszeit fast alles kriegen können, was es weltweit gibt, lässt sich nachvollziehen, vor allem ab dem späten 18. und so richtig dann ab dem 19. Jahrhundert.
Eine der ersten Möglichkeiten, sich vom jahreszeitlich festgelegten Nahrungsangebot unabhängig zu machen, bot sich bereits 3-4 Jahrhunderte früher. Stockfisch. Kabeljau, der an Holzgestellen luftgetrocknet wird und dadurch sehr lange haltbar ist. Außerdem mit deutlich reduziertem Gewicht, da beim Trocknen die Feuchtigkeit entzogen wird, was wiederum den Transport vereinfacht.
In dem Moment, wo die Europäer expandieren, wir reden hier noch von der Zeit von Kolumbus, also Ende des 15. Jahrhunderts, beginnen riesige Flotten aus Europa im heutigen Neufundlandgebiet, also bei Kanada, so viel zu fischen wie möglich. Im Herbst kommen sie wieder zurück und bedienen den europäischen Markt. Und dieser ist immer hungriger.
Vor allem die Bürger in den Städten hatten das Geld, um in der kalten Jahreszeit, wenn das Lebensmittelangebot der Bauernhöfe in der Umgebung knapp war und die Vorräte zusammenschmolzen, auf Stockfisch zurückzugreifen. Wegen des geringen Gewichts war er auch im Inland gut zu transportieren und verdarb nicht auf den langen Fuhrwerkstrecken zwischen der Küste und beispielsweise Süddeutschland. Stockfisch bot die exzellente Chance, flächendeckend ein Nahrungsmittel, das eigentlich an Küstenregionen und an bestimmte Jahreszeiten gebunden ist, unabhängig davon anzubieten.
Ein erster Sieg der Europäer über den Winter.
Der war ja jedes Jahr aufs Neue eine existenzielle Herausforderung. Die Kälte, der Nahrungs- und nicht zuletzt der Vitaminmangel. Im Winter drohten die Menschen in weiten Teilen Europas zu verhungern und zu erfrieren. Kein Wunder, dass die Entdeckung, wie man sich besser versorgen kann, wie ein Befreiungsschlag wirkte. Nicht nur Stockfisch immer und überall, sondern alles, was die Natur wo auch immer zu bieten hat, her damit.
Erstmal gab es Prozesse, die schon im 18. Jahrhundert angefangen haben. Insofern, dass es eine höhere Produktivität gab in der Landwirtschaft. Und der Quantensprung erfolgt dann im 19. Jahrhundert, wenn neue Technologien der Haltbarmachung entstehen. Tiefkühlen, Schockgefrieren und natürlich das Einlagern in Dosen. Auf einmal können Menschen in Europa Fleisch aus Argentinien bekommen.
Abgesehen von den Bauern, deren Anteil an der Bevölkerung mit der industriellen Revolution immer weiter sank, konnte die Jahreszeitenabhängigkeit der mitteleuropäischen Bevölkerung nachhaltig reduziert werden.
Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die zunehmende Unabhängigkeit der Europäer von den Jahreszeiten und der Verfügbarkeit auch an Nahrung den Preis hatte, dass Menschen in anderen Weltregionen abhängiger wurden, Beispiel Karibik. Dadurch, dass die Karibikinseln sich immer mehr spezialisiert haben, einen europäischen Markt zu bedienen, zum Beispiel Zuckerrohr, Tabak oder Kakao, haben sie alles andere vernachlässigt. Obwohl sie sich eigentlich hätten selbst versorgen können, konnten viele Karibikinseln das gar nicht mehr. Das heißt, sie mussten versorgt werden von außerhalb.
Was gut war für Europa, war nicht gut für die Welt.
Wenn es Kriege gab in der Karibik, was Pi mal Daumen spätestens alle zwei Jahrzehnte vorkam, dann hat es diese Warenströme beeinträchtigt und dann wurde das wirklich kritisch für die Menschen dort.
Aber wollen wir den Winter nur noch in Vivaldis vier Jahreszeiten feiern? Ab in die Berge, dorthin, wo sich die Landschaft noch ins weiße Winterkleid hüllt.
Wintercamper fordern die extremen Bedingungen heraus. Ohne allerdings die Komfortzone unserer Hightech-Welt wirklich zu verlassen.
Heizung definitiv darf nie ausfallen. Solaranlage, Strom, Batteriekapazitäten.
Joachim aus Mainz. Im winterlichen Hochschwarzwald unterwegs mit seinem Wohnmobil, mit Allradantrieb und doppelverglasten Fenstern.
Wir haben hier eine Isolierung von 6 cm. Und einen Boden von 100 mm, eine 4 kW Dieselheizung und damit können wir schon verdammt lang aushalten. Also ich gehe mal davon aus, minus 30 Grad dürften kein Problem sein.
In meinem privaten Erfahrungshaushalt hat der harte, kalte Winter noch seinen Platz, in der Vorratskammer der Erinnerung. Und mein Redakteur erzählt gern von der Hochzeitsreise seiner Eltern im Februar 1956, die sie abbrechen mussten. Minus 28 Grad auf den Höhen des Sauerlandes. Die Einmachgläser in der ungeheizten Wohnung drohten zu erfrieren. Die Wintervorräte.
Januar, Februar, März, April. Die Jahresuhr steht niemals still.
Heute ist es eine Bildungsaufgabe, das Gefühl für die Jahreszeiten und den Winter zu vermitteln.
Guten Morgen, Herr Ruf.
Wir merken, dass durch den Klimawandel sich auch das Wetter verändert und das Empfinden für die Jahreszeiten. Und genau deshalb ist sehr wichtig, dass die Jahreszeiten ihre Prägung im Unterricht finden. Wir versuchen, die Rhythmisierung des Jahres in den einzelnen Fächern wieder zu spiegeln.
Sebastian Ruf, Leiter der Grundschule in Vogtsburg am Kaiserstuhl.
In Deutsch sind dann Gedichte zu den Jahreszeiten, in Musik können es Lieder sein, im Kunstwerken geht es um die Dekoration der Fenster und wie man die ganze Sachen schmückt. Und bei uns gehen die Kinder in jeder Pause raus, egal bei welchem Wetter. Außer es tut Katzenhageln.
Im Unterricht geht es sowohl um die Einzelausprägungen der Jahreszeiten als auch um die Erkenntnis der gleichbleibenden Wiederholung.
Eben dieser Wiederholungseffekt war und ist es, der den Generationen vor uns, bevor die Klimakrise in aller Munde und aller Medien angekommen war, eine gewisse Sicherheit gegeben hat.
Frühling, Sommer, Herbst und Winter.
Wenn alles vor Kälte zittert und die Vorräte zusammenschnurren, die Sonne wird wieder höhere Kreise ziehen. Wenn erst der harte Winter überstanden ist, kommt der Frühling, das Aufatmen, die Aufhellung des Gemüts nach der dunklen Jahreszeit. Daran ändert auch der Klimawandel nichts. Die Freude darüber, dass der Frühling den Winter besiegt hat, bleibt. Darüber, dass die Tage länger werden im kosmischen Ewigkeitsrhythmus, der den eigenen Biorhythmus prägt.
November, Dezember und dann.
Und dann fängt das Ganze schon wieder von vorne an.
Jeder Mensch braucht was Ritualisiertes. Jahreszeiten sind Rituale.
Fastnacht zum Beispiel, das Fest, mit dem das Ende des Winters gefeiert wird. Auch wenn der Winter seinen Schrecken verloren und viel von seiner Eigenart eingebüßt hat. Auch wenn wir ihn durch die Fenster wohlbeheizter Gebäude bestaunen und uns ihm allenfalls als Freizeitvergnügen in den Bergen aussetzen. Bei Schneewanderungen, beim Ski- und Schlittschuhlaufen, beim Schlittenfahren. Auch in früheren Zeiten war die existenzielle Abhängigkeit von den Jahreszeiten allerdings nicht so übermächtig, als dass man nicht auch für ihre Ästhetik einen Blick gehabt hätte.
Wir sehen das in den Quellen, also wenn Leute private Briefe geschrieben haben. Man sieht das natürlich in der Musik, in der Kunst und in der Literatur. Das ist die Brücke von früher und heute.
Der Winter galt auch früher nicht nur als dunkel und bitterkalt, bedrohlich und beschwerlich, weil man bei Schnee und Eis nicht mit der Kutsche und dem Fuhrwerk fahren konnte, sondern nur mit dem Pferdeschlitten, wenn es denn genug Schnee hatte. Man hat den Winter auch gutiert, die schöne weiße Welt unter jungfräulichem Watteschleier. Das größte Fest des Jahres, Weihnachten, Big Party, ausgerechnet mitten im Winter.
Der Winter bot natürlich die Möglichkeit zu häuslichen Arbeiten, zu denen man sonst auch nie kam, weil man auf den Feldern war.
An den sprichwörtlichen langen Winterabenden waren Reparaturarbeiten im Stall, bei den Wagen und Fuhrwerken, bei der Kleidung, in der Küche und in der Stube angesagt.
Eben auch mehr Ruhe. Man konnte einfach auch nicht so viel arbeiten.
Noch bis weit ins 19. Jahrhundert hinein hatten die wenigsten Menschen Kerzen. Wachs war ein wertvolles Gut, kam nur zum Einsatz, wenn es gar nicht anders ging.
Dunkel war dunkel.
Man musste einfach abwarten, bis der Winter vorüberzieht.
Ironie der Geschichte. Frühere Generationen haben sich danach gesehnt, dass der jeweils anstehende Winter nicht gar so hart ausfallen möge. Und heute haben wir den Winter besiegt, ist er keine existenzielle Herausforderung mehr. Und in dem Augenblick sehen wir, der Sieg hat seinen Preis. Hat uns in eine neue existenzielle Gefahr gebracht. Nicht der Winter bedroht uns, sondern die Erwärmung des Globus. Schleichend allerdings. Die globalen Temperaturen ändern sich für den Lebenszyklus des Menschen nicht so schnell wie der Rhythmus der Jahreszeiten.
Als ich hier vor 10 Jahren angefangen hatte, wurden für die Revierleiter noch Schneeschuhe organisiert. Aus heutiger Sicht ist es ein bisschen witzig, weil wir so hohe Schneemengen dann halt relativ selten haben. Vor 11, 12 Jahren, ja, waren wir auch ab und zu mit Skiern unterwegs. Heutzutage beruflich gar nicht mehr.
Der Schwarzwaldförster im Winter ohne schneetauglich verbreiterte Sohlen und ohne Bretter unter den Füßen. Die Geologen aber wissen, erdgeschichtlich folgt auf eine Warmzeit unweigerlich die nächste Eiszeit. Wie wohl kann noch ein Weilchen dauern? Vivaldi wird warten müssen, bis die Zähne wieder klappern, die Füße gegeneinander geschlagen werden und sich aufs Kaminfeuer freuen.
Eine Geschichte der Jahreszeiten, Teil 1, der Winter von Ulrich Land. Demnächst mehr im Frühling, hier im Zeitfragen-Feature-Podcast.